Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die nächste Serie in der ersten Runde der NHL Playoffs 2024, die Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs. Diese Serie, die gab es ja in der NHL-Geschichte schon 16 Mal und in den letzten Jahren auch. In der NHL-Geschichte, da ist die Bilanz ausgeglichen, 8-8. Allerdings stammt der letzte Erfolg der Toronto Maple Leafs aus dem Jahr, da dürft ihr mal raten, das lasse ich mal als Trivia-Frage auf, aber was ich verrate ist, dass die Boston Bruins in den vergangenen 6 Playoff-Serien die Oberhand hatten gegen die Toronto Maple Leafs. Und dazu gehört unter anderem natürlich die legendäre Serie von 2013, als die Maple Leafs mit unter 5 Minuten einen Vorsprung von 4-1 hatten und dann aber auch die Serie verloren. Dazu gab es noch Vergleiche in der jüngeren Vergangenheit 2018 und 2019. Ja, der direkte Vergleich in der aktuellen Saison, der sieht auch nicht viel besser aus für Toronto. Da haben die Bruins nämlich eine Bilanz von 4-0-0 und bei den Maple Leafs kommt zumindest da noch eine 0-2-2 Bilanz bei raus, weil eben dann Overtime oder Penaltyschießen mit dabei sind. Also alle 4 Partien gingen an die Boston Bruins. Welche Aussagekraft das hat, ist natürlich auch immer so ein bisschen dort entsprechend zu bezweifeln. Aber im März zum Beispiel gab es nochmal 2-4-1 Siege. Also einige der Spiele sind gar nicht so lange her. Ja, die Bruins, die sind auf 2 in der Atlantic, 109 Punkte. Die Maple Leafs auf 3, 102 Punkte. Übrigens da auch das Gleiche wie bei den Statistiken, die jetzt folgen. Nochmal der Hinweis, ich nehme die Folge auf, bevor alle Teams ihre 82 Saisonspiele haben. Ich meine, Boston und Toronto sind durch, aber bei anderen ist das noch nicht der Fall. Deswegen auch bei den Statistiken kann es sein, dass dann da mal Kommazahlen etwas anders sind oder Platzierungen, ne, dass ein Team halt nicht das 8. Unterzahlspiel hat, sondern dann nur das 9. oder 7. Wie gesagt, nagelt mich da nicht drauf fest. Es geht ja dann auch in den allermeisten Fällen eher um eine gewisse Tendenz und nicht darum, in irgendeiner Form da dann hundertprozentig genau die Dinge dort eben dann aufzulisten. Aber Statistiken sind natürlich ein gutes Thema und wir schauen einfach mal auf ein paar generelle Werte. Die Boston Bruins, die hatten die 14. Offensive, 3,21. Die Maple Leafs, die waren die 2. Offensive hinter der Colorado Avalanche mit 3,63. Allerdings bei den Gegentoren sieht es fast umgedreht aus. 6. Defensive für die Bruins, Platz 21 nur, auch mehr als 3 Gegentore, 3,18 für die Toronto Maple Leafs. Powerplay und Penalty Killing, nicht überraschend wieder andersherum. Bruins haben das 13. Powerplay, die Maple Leafs 7. Auf der Gegenseite das Unterzahlspiel der Bruins ist auf Platz 7 und die Maple Leafs auf Platz 23. Wenn man das Ganze so ein bisschen kombiniert, dann kommt man bei etwas besseren Zahlen raus, was die Special Teams betrifft bei den Boston Bruins. Aber das ist jetzt nicht so mega eindeutig, dass man da sagen müsste, naja, da haben sie jetzt einen richtigen Vorteil. Also das muss man eben sehen, das ist ja dann auch von gewissen, ja, einfach auch teilweise einfach von Glück abhängig. Wenn so ein Powerplay zum Beispiel 2-3 Tore macht, sei es auch zufällig, in Anführungsstrichen, dann kommt das plötzlich ins Laufen, wohingegen ein Unterzahlspiel auch durch eine gute Torhüterleistung dann plötzlich mehr Selbstvertrauen haben kann oder durch einen Shorthander oder was auch immer. Also das sind auch immer dann Nuancen. Was auffällt ist, dass die Toronto Maple Leafs mehr das Spiel bestimmen. Also sie sind bei den Advanced Metrics, was Corsi betrifft, was die erwarteten Tore betrifft, was die Torchancen betrifft, im Mittelfeld, oberen Mittelfeld mit dabei, wohingegen die Bruins da auch im Mittelfeld liegen, aber eher dann im unteren. Und dementsprechend kann man da, glaube ich, schon sagen, dass die Maple Leafs da eher ein aktiveres Team sind, was so ein bisschen dann auch das Spielgeschehen bestimmt. Einen deutlichen Unterschied gibt es auf der Torhüterposition. Das ist nicht wirklich überraschend. Da sind die Boston Bruins insgesamt mit ihren beiden Torhütern, mit Swayman und Ullmark, auf Rang 2. 92,97 ist die Fangquote bei 5 gegen 5. Und bei den Maple Leafs sind es noch 90,92%. Das ist Platz 23. Also das ist schon ein richtig deutlicher Unterschied. Den sieht man dann auch bei der Statistik Goals Against Above Expected. Also wie viele Tore haben die Teams mehr kassiert, als zu erwarten war. Da haben die Bruins einen deutlich negativen Wert, was in dem Fall dann ja sehr gut ist. Minus 33,84 hinter den Winnipeg Jets, den zweitbesten Wert der Liga. Und bei den Maple Leafs ist es immer noch minus 7,4. Ich glaube, der Wert ist besser und die Platzierung mit Platz 11 auch, als man das auf den ersten Blick und so, sage ich mal, gefühlt erwartet hätte. Denn der ganze, der Ärger rund um die Torhüter-Position mit Verletzungen von Wall und schlechten Leistungen von Samsonov ist ja dann auch etwas, wo man sagen muss, da hätte man wahrscheinlich nicht erwartet, dass da die Toronto Maple Leafs auf Platz Nummer 11 liegen. Also das vielleicht eher sogar ein positives Zeichen dann für Toronto. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Die Maple Leafs natürlich im letzten Jahr zum ersten Mal seit 19 Jahren die erste Playoff-Runde überstanden. Danach eher dann ein unglückliches bzw. schlechtes Aus dann gegen die Florida Panthers. Und jetzt natürlich in der Serie gegen die Bruins mit der Gelegenheit, das nächste Trauma zu überwinden. Im letzten Jahr dann die Lightning und die erste Runde. Jetzt sind die Bruins mit dabei. Also das wäre auch wieder eine Gelegenheit, sich noch ein bisschen freier zu spielen für Toronto und da dann eben ja die Geister der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Wenn man so auf die Spieler guckt, welche Spieler könnten entscheidend sein, da ist es natürlich so, dass man sagen muss, dass bei den Boston Bruins erstmal die Center-Position vor der Saison, nach dem Rücktritt von Krejci und von Bergeron, als Schwachpunkt angesehen wurde und dass man da gedacht hat, und ich auch, dass sie schlechter werden und dass sie eben keine so gute Saison abliefern können. Sie sind auch, glaube ich, eines der Teams, die am meisten Punkte Rückstand haben. Das liegt aber daran, dass sie in der Vorsaison ja alle Rekorde pulverisiert haben in der NHL-Geschichte. Also das ist dann etwas irreführend an der Stelle. Und man muss wirklich sagen, dass Charlie Coyle und Pavel Saka extrem überrascht haben und wirklich dafür gesorgt haben, dass sie sehr, sehr gut im Geschäft sind, die Boston Bruins. Beide auf der Center-Position erstmal sehr lange und auch zuverlässig gespielt. Nur Saka hat 4 Partien verpasst. Beide mit über 20 Toren. Auch das wirklich wichtig. Und ja, das ist schon für mich eine Überraschung gewesen, wie gut die beiden eben auf der Center-Position da agiert haben, dass da kein Abbruch war. Und mit Morgan Geeky und mit Jesper Boqvist haben sie dann auch hinten solide Center. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht das oberste Regal in der NHL, aber das ist an der einen oder anderen Stelle ja auch nicht notwendig. Nur, wenn wir jetzt auch schon über direkte Duelle vielleicht reden wollen, da hast du natürlich auf der Gegenseite dann mit Austin Matthews und auch dann eben mit John Tavares ganz andere Kaliber. Klar, Tavares ist auch älter, spielt nicht mehr so wie vorher, aber allein bei den Toren, ich meine, klar, Matthews ragt überall heraus, aber diese 69 Treffer, das sind wesentlich mehr, als die beiden anderen Center zusammen haben. Dazu kommen noch 29 von Tavares, kommen wir gleich auch noch zu, sehen wir ja dann auch, oder haben wir eben auch schon gehört in den Statistiken, dass da die Maple Leafs einfach in der Offensive wesentlich besser besetzt sind. Und das ist für mich auch so ein Punkt, diese Duelle auf der Center-Position, die könnten der Schlüssel sein zu dieser Serie. Denn Bergeron und Krejci, die waren einfach wesentlich erfahrener. Ja, ich weiß, Boston hat im letzten Jahr auch in der ersten Runde verloren, aber da war Bergeron auch größtenteils verletzt und hätte vielleicht auch nicht gespielt, wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Die Jahre davor hat er aber gezeigt, was er kann, was er auch defensiv kann. Und auch diese Komponente, der beste Defensivcenter seiner Generation, die fehlt den Bruins und ich glaube, sie fehlt ihnen jetzt in den Playoffs wesentlich mehr noch als in den Vorjahren und auch das muss man ja dazu sagen, einfach jetzt bei Boston mal erwähnt, auch in den Jahren davor haben sie ja nicht viel gerissen. Sie waren zwar 19 im Stanley Cup Finale, aber danach haben die Bruins im Grunde regelmäßig enttäuscht bis sehr enttäuscht in den Playoffs. Wüsste ich nicht, dass da ein Lauf mit dabei war, der irgendwie den Erwartungen gerecht wurde. So, und dementsprechend habe ich da an der Center-Position meine Zweifel. Im letzten Jahr war es ja so, dass ich die Torhüter so ein bisschen angezweifelt habe. Jetzt, in diesem Jahr, würde ich schon ganz deutlich auch darauf hinweisen, dass die Center-Position in der regulären Saison gut war, aber eben für mich noch nicht so stabil, wie das vielleicht sein sollte. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen muss, da könnte ein Vorteil sein für die Toronto Maple Leafs. Auf der Gegenseite ist dann auch ein entscheidendes Duell vielleicht Austin Matthews, Charlie McAvoy, wenn man die auch gegeneinander sehen wird, dass da eben diese beiden Spieler dann auch, beziehungsweise die Linie von Matthews, dass die dann eben da auch dafür sorgen kann, dass McAvoy das Leben schwer wird. Auf der anderen Seite, dass der gut verteidigt. Also das kann auch eine entscheidende Position oder ein entscheidendes Duell sein. Natürlich die Torhüter, ganz klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ullmark und Swayman sind extrem gute Torhüter. Die haben auch in dieser Saison wieder gezeigt, was sie können. Gegentorschnitt beide irgendwo bei 2,5. Die Fangquote 91,6, 91,5. Der eine hat 25:10 als Bilanz, der andere 22:10. Wahrscheinlich das beste oder ausgeglichenste Torhüter durch. Ich meine, Winnipeg, Brossoit und Hellebuyck ist natürlich auch extrem gut, aber da ist klar, wer die 1A ist oder die 1 ist und der andere ist die 2. Hier gibt es eben 1A, 1B maximal. Es wird interessant sein zu sehen, was passiert in den Verläufen der Serie und gibt es diese Wechsel wieder. Letztes Jahr hat sich Jim Montgomery im Grunde selber ein Ei ins Nest gelegt, weil er eben nicht gewechselt hat und weil er eben bis, ich weiß gar nicht mehr, war es Spiel 6 gewartet hat, um die Torhüterposition zu tauschen und dann war es zu spät. Und dementsprechend erwarte ich in diesem Jahr, dass sie wirklich diese Rotation beibehalten und dass eben beide auch spielen. Das kann dann wieder aus Sicht der Bruins ein Schlüssel sein zu dieser Serie, um die dann für sich zu entscheiden. Ansonsten, Brad Marchand ist ein Leafs-Killer so ungefähr. Der hat in 21 Playoff-Spielen 21 Punkte. Er hat 7 Tore gemacht. 2 Game-Winner waren mit dabei. Also jemand, der extrem gut auch gegen die Maple Leafs spielt. Was man aber auch sagen muss, wenn man jetzt so auch sieht, den Vergleich, naja, Bruins viel Erfolg gehabt, so die letzten, wie viel sind es dann, 15 Jahre, lief es dagegen nicht. Nur bei den Boston Bruins spielt noch genau einer, der den Stanley Cup gewonnen hat mit Boston, das ist nämlich Brad Marchand und Kevin Shattenkirk, der hat auch noch einen Stanley Cup Ring, aber ansonsten ist da keiner, der eine Meisterschaft gewonnen hat. Also dieser Faktor Erfahrung spricht jetzt auch nicht mehr so für die Boston Bruins und auch von der 2019er Mannschaft ist noch ein Drittel im Kader. Also auch da muss man sagen, es ist nicht so, dass sie jetzt da vor Playoff-Erfahrung strotzen und extrem viele lange Playoff-Saisons hatten. Also auch das ist nicht der Fall bei den Boston Bruins. Sie haben natürlich, auch das muss man erwähnen, mit David Pastrnak einen absoluten Unterschiedsspieler, ein Torjäger, der auch so eine Serie mal entscheiden kann und der eben zu den Besten der NHL gehört aktuell. Das Blöde ist nur, dass auf der Gegenseite einer ist, der ist noch ein Stück besser. Pastrnak hatte ja auch schon 60 Tore gemacht in den letzten Jahren, dieses Jahr 47, jetzt aber Austin Matthews die Saison wieder mit 69, die 70 Tore knapp verpasst. Und da eben entsprechend auch einer, der extrem schwer zu verteidigen ist, weil er einfach in der Lage ist, aus sehr wenig oder aus nichts Tore zu machen. Er ist auch in der Lage, auf viele verschiedene Arten und Weisen seine Tore zu erzielen. Der hat ja auch nicht irgendwie nur eine Spezialität, sondern er kann viele Dinge extrem gut, kaum ausrechenbar, auch teilweise die Reaktionen, auch in den letzten Wochen jetzt, wenn man die Torhüter sieht, der Gegenseite, da sind so Reaktionen wie, ja, was soll ich da machen? Ne? Also das ist selten so, dass nach einem Tor von Austin Matthews der Torhüter irgendwie noch sozusagen, dass man das Gefühl hat, der zweifelt an sich und das Tor hätte er oder den Puck hätte er fangen müssen, sondern oft ist das eher so ein bisschen resignierend, wenn sie dann das Tor kassiert haben gegen Austin Matthews. Was könnte wichtig sein aus Sicht der Leafs? Die haben eine sehr, sehr gute Bilanz bei Auswärtsspielen 24, 9 und 6. Das ist eine richtig, richtig gute Bilanz. Und da sie ja mindestens diese erste Runde auswärts beginnen, ist es schon so, dass sie vielleicht eben in dieser Saison auswärts besser sind und dass sie da dann den ein oder anderen Sieg einfahren könnten in Boston und dass ihnen das eben dann hilft, diese Playoff-Serie zu gewinnen. Was gibt's zu den Leafs noch zu sagen? Natürlich offensiv einfach besser besetzt. 5 Spieler mit 20 oder mehr, 7 Spieler mit 15 oder mehr Toren. Jetzt in den letzten Wochen war diese erste Reihe mit Matthews, Bertuzzi und Domi natürlich mega. Zum einen haben sie damit den Ausfall von Mitch Marner kompensiert und zum anderen muss man auch sagen, ermöglicht das jetzt natürlich Sheldon Keefe vielleicht auch seine Reihen dann noch anders zu kombinieren. Wenn wir jetzt einfach mal schauen, dass dann Tavares und Marner in der zweiten spielen und vielleicht sogar Nylander in der dritten, dann ist das natürlich schon ein ziemlicher Luxus, wo man sagen muss, okay, das haben andere Teams eben nicht. Und ja, wie auch immer sie das machen. Sie haben mit Robertson einen Shootingstar, auch das ist zum Beispiel ein Punkt, das wäre auch einer, der kann in den Playoffs ein entscheidender Spieler sein, weil er eben dritte, vierte Reihe spielt und weil er eben jemand ist, der da auch Skill-Plays haben kann. Nicht wie ein Ryan Reeves, der eben da als physischer Spieler mit da ist, sondern jemand, der da eben entsprechend dann auch gegenhalten kann. Reeves auf der anderen Seite, will ich jetzt nicht sagen, dass der viele Tore machen wird, aber die Präsenz von Reeves ist auch etwas, was vielleicht so ein bisschen diesen Faktor in den vergangenen Jahren limitiert oder auch egalisiert, dass eben die Bruins das härtere Team sind, dass die Bruins eine Mannschaft sind, die so ein bisschen, ja, die Toronto Maple Leafs, sage ich jetzt mal, so ein bisschen hin und her schubst. Das hatten wir im letzten Jahr auch mit den Tampa Bay Lightning. Das wird wahrscheinlich nicht unbedingt der Fall sein mit Boston, zumindest nicht in der Form und auch nicht, wenn Reeves auf dem Eis ist. Wobei auch da immer schmaler Grat, wie reagiert er dann? Ja, aber ansonsten glaube ich, ein guter Faktor. Ein Luxusproblem, was aber eben auch so ein paar Herausforderungen bildet, ist die Tatsache, dass die Toronto Maple Leafs in dieser Saison sehr, sehr viele Verteidiger haben, die spielen könnten. Das wiederum wirft dann die Frage auf, ja, wer spielt denn? A, wer spielt denn? Und B, wer spielt denn mit wem? Also auch da haben wir so einen Punkt, ne? Morgan Riley ist gesetzt, Jake McCabe, Joel Edmondson könnten spielen, dann hast du TJ Brody, du hast Lubushkin, Simon Benoit, du hast Timothy Liljegren, du hast viele, viele Spieler, die spielen können mit Giordano und Connor Timmins, auch ein alt Jungpaar und das ist, wie gesagt, auf der einen Seite ist es ein Vorteil für Keefe, weil er bei Verletzungen oder schlechten Leistungen reagieren kann, auf der anderen Seite musst du natürlich auch passende Paare finden. So, nur, ich glaube, die Situation haben sie lieber, als jetzt eben dann gezwungen zu sein, mit den Verteidigern zu spielen, weil die anderen verletzt sind. Also das auch ja so ein bisschen ein kleiner Luxus dann vielleicht in dem Fall dann für die Toronto Maple Leafs. Torhüterposition. Kommen wir zur Torhüterposition. Zwischen dem 21. Januar und dem 8. April hatte Samsonov eine Bilanz von 18-3-1. Mit einer 91,5er Fangquote in 22 Spielen. Das ist schon gut. Das ist schon richtig gut. Und aber wie es so häufig ist bei den Torhütern der Toronto Maple Leafs, es ist halt einfach kein komplettes Bild in der kompletten Saison und so richtig Vertrauen tut man denen dann auch nicht. Denn natürlich war diese Demontierung dann in die AHL, das Runterschicken, etwas, was jetzt notwendig war aufgrund von schlechten Leistungen. Dafür hat Wall jetzt dann auch nicht besonders gut gespielt, seitdem er zurückkam von der Verletzung. Und Martin Jones hat auch nicht mega überzeugt. Auf der anderen Seite, wenn man das positiv ausdrücken will, sie haben eben mit Wall, Samsonov und Martin Jones 3 Torhüter und könnten auch da schnell wechseln. Und auch da kann man fast darauf wetten, dass diese erste Runde mindestens 2 Torhüter bei den Toronto Maple Leafs sehen wird. Also auch da ein Punkt. Ja, viel, wo man da entsprechend dann auch abwarten muss, wie sich die Spiele entwickeln. Trainerposition, Sheldon Keefe auf der einen Seite, zwar letztes Jahr erste Runde gewonnen, aber dann in der zweiten Runde so ein bisschen ausgecoacht worden. ja, war nicht so gut gegen Paul Maurice. Auf der anderen Seite sagen viele auch, dass er in dieser Saison einen ganz guten Job gemacht hat, weil der Kader nicht so gut war wie in den letzten Jahren, weil da so ein paar Herausforderungen waren. Ja, ich tue mir da schwer, Sheldon Keefe an der einen oder anderen Stelle immer zu kritisieren. Auf der anderen Seite, gesehen über die letzten Jahre, hat mir die Performance der Leafs einfach nicht gefallen. Aber das ist nicht immer und ausschließlich auf Sheldon Keefe dann ja abzuladen, die Schuld. Und ich erwarte auch, dass er jetzt gute Playoffs hat. Ich glaube auch, dass Jim Montgomery jetzt nicht unbedingt derjenige ist, wo man sagen muss, hey, der ist jetzt aber einer, vor dem habe ich extreme Angst. Er hat letztes Jahr das beste Team in der NHL-Geschichte, zumindest was die Hauptrunde betrifft, nicht mal über die erste Runde in den Playoffs gebracht. Also so einen richtigen guten Coaching-Job hat er da auch nicht gemacht. Wird ein interessantes Duell zwischen den beiden. Also ich glaube, da kann man sich auch an der einen oder anderen Stelle auf Fehler, auch durch die Trainer einstellen, denke ich. Und das ja, wird dann auch wieder einen extremen Einfluss auf die Serie haben. Dann beantworte ich mal, bevor ich mal einen Tipp abgebe, beantworte ich euch mal die Trivia-Frage, die ja lautete, wann haben denn die Toronto Maple Leafs zuletzt eine Serie gegen die Boston Bruins gewonnen? Das war natürlich, wir erinnern uns alle, als ob es gestern war, 1959. Heidewitzka, da war John F. Kennedy noch nicht mal Präsident. Also, boah, 1959. Alles klar. Damit kommen wir zu meinem Tipp. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir schwer, die Boston Bruins hier als Sieger zu sehen. Und ich würde darauf tippen, dass die Maple Leafs diese Serie für sich entscheiden. Ich sage jetzt einfach mal in 7 Partien. Und ja, damit haben sie dann die nächsten Dämonen bezwungen. Was das dann am Ende bringt, hängt ja auch davon ab, wer dann da als nächster Gegner mit rauskommt. Aber ich sage jetzt einfach mal Toronto in 7 gegen die Boston Bruins. Und die Leafs erreichen nochmal im zweiten Jahr hintereinander die zweite Runde der NHL Playoffs, das Divisional Final, wenn man das dann so will. Wobei ja da die Frage ist, kriegen sie eigentlich einen Gegner aus ihrer Division? Sie kriegen den Gegner aus ihrer Division, weil Tampa gegen Florida spielt. Aber das ist ein Thema für eine der nächsten Vorschau-Sendungen. Das war die Vorschau auf Bruins gegen Maple Leafs. Wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr sagt, hey, das ist schön, dass da auch zu jeder NHL-Playoff-Serie eine Vorschau erstellt wird und dass Lars sich da die Mühe macht und dann eben auch die Serien analysiert, dann könnt ihr gerne den ein oder anderen Euro mit reinwerfen in die Kasse. Wie das Ganze funktioniert, das geht über SteadyHQ oder über paypal.me. Die Links gibt es in den Shownotes, also da könnt ihr gerne einfach mit draufklicken. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt und auch Wünsche für die weiteren Vorschau-Sendungen, auch dann für die nächsten Runden, sehr, sehr gerne @lars_ma bei X oder info@sportpassion.de oder bei Instagram. Könnt ihr mich auch erreichen mit Nachrichten. Und jetzt habe ich zum Schluss fast noch was vergessen, aber es ist mir noch rechtzeitig eingefallen. Ich wollte ja auch auf die letzten Wochen schauen. Das ist das Problem. Ich habe zwar viele Tabs hier auf, die zu der Serie passen, aber muss die dann auch eben entsprechend durchgehen. Und ich schaue einfach mal auf die Bilanz der beiden Teams seit der Trade-Deadline. Da sind die Bruins ziemlich gut unterwegs gewesen, oder? Nee, das war die Powerplay-Übersicht. Genau, da sind die Boston Bruins nämlich gar nicht so gut unterwegs gewesen, meine ich doch. Auf Platz 22 waren sie mit 20 Punkten seit der Trade-Deadline. Die Maple Leafs immerhin auf Platz 15 mit 22 Punkten, wobei man eigentlich sagen muss, dass die Bilanz der Maple Leafs sogar von den prozentual gesehen schlechter ist, weil sie nämlich 19 Spiele hatten seit der Trade-Deadline und die Bruins 17. Ja, hat auch nicht so viel Aussagekraft, außer dass sie auch da sehr ähnlich unterwegs sind. Wie gesagt, ich sage jetzt Spiel 7, Toronto Maple Leafs in Boston. Ja, und damit für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.